Ich habe eine Formel entwickelt. Wenn du mich dir vertraut machen möchtest, dann hast du eine Verantwortung. Die Wahrheit wird immer berühren und die Wahrheit landet und die Wahrheit verbindet und das schafft Intimität.
Herzlich willkommen bei Sex in Berlin. Ich bin Nike, Kulturwissenschaftlerin und ein Mensch auf der Suche nach Liebe, nach ungewöhnlichen Ideen und Geschichten. Und das Ganze gibt es jetzt auch als Buch. Sex in Berlin, Guide to Love mit vielen Bildern, praktischen Tipps und großartigen Texten. Heute geht es um ein Thema, das schon fast alle von uns betrifft, Partnerschaft. Und die Frage, wie man auch als langjähriges Paar verbunden, lebendig und glücklich bleibt. Dazu spreche ich mit Katharina von der Liebelei. Sie ist nicht nur seit vielen Jahren mit ihrem Partner Frederik zusammen, die beiden arbeiten auch gemeinsam. Außerdem ist Katharina Paartherapeutin und gibt Workshops rund um das Thema Beziehung, Liebe und Intimität. Workshops gibt es übrigens auch bei unserem heutigen Sponsor der Folge, Beducated. Auf der Plattform findet ihr über 100 Kurse von originellen Oraltechniken bis hin zu sinnlichen Massagetipps. Begib dich auf eine sexuelle Entdeckungsreise ganz entspannt von deinem Schlafzimmer aus. Und das Beste, wir haben sogar einen exklusiven Code für euch, mehr dazu später. Doch jetzt freue ich mich erstmal auf das Gespräch mit der lieben Katharina. Schön, dass du heute bei uns bist, hier im rosanen Studio. Herzlich willkommen. Katharina, was würdest du sagen, was ist deine größte Erfahrungsschatz, warum du eine Idee hast, wie es Paaren gut gehen kann?
Ich habe eine Formel entwickelt, nein, Quatsch. Und die funktioniert für alle, zu allen Zeiten, in jeder Lebenslage und Liebenslage. Ich glaube, es ist auch mal die Frage, warum ich für Sexualität als Expertin gehandelt werde oder warum ich mich damit so viel beschäftigt habe. Ich glaube, dass sich der Mensch im Grunde seines Seins für Liebe interessiert und dass Liebe am Ende über Glück und Unglück entscheidet. Und ich habe das für mich sehr zeitig erkannt und war, glaube ich, schon immer Liebesforscherin und mit der größten Neugierde am Start. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist, diese freche Art für ein Mädchen jungen Alters. Ich war laut mit diesen Fragen und ich war laut in der Forschung und ich war, ja, die blanke Neugierde einfach. Und ich glaube auch, dass ich die kleine Raupe nimmer satt bin, was natürlich auch schwierige Seiten hat. Aber da immer weiter zu forschen und offen zu bleiben. Und ich glaube auch, dass ich das Glück hatte, gerade mit meinem aktuellen Freund, um den Instagram-Trend zu bedienen, gerade my current boyfriend, hast du das mitbekommen? Da sitzen immer die Paare vor der Kamera und dann sagt sie so beiläufig and my current boyfriend und dann schauen sie auf die Reaktion, wie die reagieren, weil sie ja gerade nur der aktuelle Partner sind. Mit meinem Partner, mit der zweiten Hälfte der Liebelei, glaube ich, dass ich das Glück habe, dass wir gemeinsam so viel forschen und dass es keine Tabus gibt und dass wir dekonstruieren auch die verschiedenen Dinge, die uns gesellschaftlich, sozial eingebläut worden, im besten und im schlechtesten Sinne und das einfach alles zu hinterfragen und dann in die Praxis zu gehen und dann sich mit anderen Paaren und mit anderen Menschen auch einfach zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Aber vor allen Dingen, glaube ich, am eigenen Leib zu erfahren.
Katharina, ihr habt einen Laden der Liebelei, in dem kann man zum Beispiel Kristalldildos kaufen, Bücher von dir, da erklärst du die gute Seite von Tantra, auch nochmal ein bisschen mehr Geschichte, vieles, was ich nicht wusste. Ihr bietet auch Seminare an, aber vor allen Dingen sehe ich euch beide immer als Paar. Also ich sehe ein Paar, was hier auch durch Kreuzberg läuft, besonders angezogen und ihr lebt eure Verbindung auf eine sichtbare Art und Weise. Ihr habt einen tollen Podcast auch dazu gemacht, die Fuck It List, macht sehr viel Sinn, da reinzuhören. Nimm mich doch mal einmal mit an den Anfang eurer Partnerschaft und quasi eure Verbindung persönlich und dann zur Verbindung auch zusammenzuarbeiten. Mhm. Wann hast du Ferdinand das erste Mal gesehen?
Das war am 21. September 2016 in Neukölln. Wir sind ein Tinder-Match. Wir haben uns über Tinder kennengelernt und ich sage heute, das war damals alles noch so anders. Das Online-Dating stimmt auch. Ich habe in den letzten Jahren ja auch nochmal online gedatet. Es war anders. Und wir haben uns damals kennengelernt unter eigentlich dem Credo, dass wir beide nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung sind. Ich war 2,5 Jahre davor bewusst gewählterweise Single, weil ich davor Serienmonogamistin war und sowas wie Eigenverantwortung und Selbstständigkeit gar nicht wirklich kannte. Und bin da praktisch auch in diesen Prozess gegangen und war kurz davor, mein Studium zu beenden. Und eigentlich wollte ich gerne in eine Community in Europa.
Was
nach einem
hast du
Jahr
studiert?
Der Reise. Ich habe Medienkunst gemastert in Weimar an der Bauhaus-Universität. und hatte da praktisch auch den Luxus und das Glück, mich mit meinen Themen künstlerisch auseinanderzusetzen und das Studium nennen zu dürfen. Das war ein sehr großes Privileg, wofür ich sehr dankbar bin. Und wir haben uns kennengelernt und dann haben wir uns sehr schnell verliebt. Und tatsächlich wollte ich eigentlich für ein Jahr lang weg. Ich war dann auch in Nicaragua und nach einem Monat war ich aber wieder da. Und davor hatte ich meinen kompletten Besitz aufgegeben. Ich habe alle meine Sachen verkauft, weggeschmissen oder verschenkt und stand dann nach einem Monat wieder in Berlin. Ich hatte noch ein paar Schuhe gehabt, dass sie mir geklaut haben. Das heißt, ich stand in Flipflops im Dezember in Berlin und hatte nichts mehr. Das heißt, ich bin auch im Grunde sofort bei Ferdinand, der damals noch Volker hieß, eingezogen. Und das heißt, unsere Beziehung und unsere Liebe hat eigentlich sofort mit meinem damaligen Albtraum angefangen, nämlich die absolute Verschmelzung. Dass es gar kein Du und gar kein Ich mehr gibt. Und das war für mich damals ein Riesenthema. Und er war voll in dieser Verschmelzungsfantasie auch drinne und wollte dann auch so gleich mit mir arbeiten. Und ich habe mich ganz dolle gewehrt und habe gesagt, es gibt dich und es gibt mich und gemeinsam können wir ein Wir bilden. Aber dieses Kind, ich habe das manchmal auch so als wie ein Baby betrachtet, im Nachhinein die Liebelei, also das ist ja unsere, ich weiß immer noch nicht nach 8 Jahren, wie ich das nenne, unsere Firma, das setzte sich einfach durch, das wollte zur Welt kommen. Und ich glaube, das kam dadurch auch, dass wir eben beide mit so viel Neugierde und Schöpfungswillen an diese Welt kommen. Also, dass wir die Welt reflektieren und schauen, was fehlt oder was man vielleicht wie besser machen könnte oder was schöner wäre. Ich glaube, wir sind auch beide eben sehr ästhetisch veranlagt und möchten eine schöne Welt gestalten, innerlich und äußerlich. Und es gab so viele Ideen. Und aus dieser ganzen Ideenfülle haben wir dann festgestellt, dass sich eben fast alles um Liebe und Sexualität dreht. Und dann ist die Liebelei entstanden. Und sehr, sehr schnell. Also, wir haben uns im September kennengelernt und die Liebelei-Idee kam im März. Und ich glaube, die Website ging online im Juli 2017. Und damit war die Liebelei geboren. Und wir haben die Liebelei auch gegründet. In der Weitsicht schon, dass wir beide nicht immer das Gleiche arbeiten wollten. Wir haben es als Dachmarke der Liebe begriffen, um immer wieder auch zu forschen, was interessiert uns gerade und wie entwickeln sich die Dinge. Und ich glaube, das haben wir tatsächlich auch ganz gut geschafft mit den ganzen verschiedenen Projekten der Liebelei, wo immer noch so viele andere Ideen auch vorhanden sind, weil Liebe sich entwickelt und eben auch wir uns ja entwickeln. Und das heißt, dass wir von Anfang an ein sehr verbundenes Paar gewesen sind, räumlich, beruflich und sogar auch finanziell. Das ist ziemlich krass, glaube ich. Ich kenne persönlich niemanden, bei dem das auch so ist. Wir haben keine getrennten Kassen und hatten es auch nie. Also wir sind finanziell, wohnlich, beruflich, liebestechnisch, freundschaftlich miteinander verbunden. Und ich glaube, trotzdem schaffen wir es oder haben es über die Jahre immer besser geschafft, zwei Personen auch noch zu sein.
Und wie schafft man das? Wie schafft man es, zwei Personen zu sein und trotzdem ein großes Wir zu haben?
Bei uns war das ein Kampf, muss ich wirklich auch sagen. Das war ein großer Prozess, weil wir unterschiedliche Bedürfnisse hatten.
Hattet, also sind die jetzt gleicher oder könnt ihr besser mit den Unterschieden umgehen?
Ich glaube, wir können besser mit den Unterschieden umgehen. Also man hat es gerade schon rausgehört. Ich habe ein größeres Freiheitsbedürfnis, glaube ich, und ein größeres Selbstständigkeitsbedürfnis. Und Ferdinand ist mit der Verschmelzung sehr okay und möchte vor allen Dingen alles mit mir teilen. Und ich glaube, das war der ganz springende Punkt. Und für uns, das waren Verhandlungsgeschichten. Ich wollte vor vielen Jahren, vor 5 Jahren, glaube ich, das erste Mal alleine Urlaub machen. Das ging, war sehr schwer. Ich wollte alleine den Camino laufen, weiß ich nicht, 3-4 Wochen. Das war eine sehr große Schwierigkeit für ihn. Und es ist am Ende auch nicht zustande gekommen. Wir sind dann zusammen in Portugal wandern gewesen. Und ich glaube, für uns war tatsächlich der große Durchbruch, ein bisschen mit Gewalt vielleicht auch, könnte man von außen sagen, oder einfach mit einer brachialeren Kraft, dass wir die Beziehung tatkräftig geöffnet haben und ich noch einen Liebhaber hatte. Und das war für Ferdinand, glaube ich, auch ein Moment, der ihn auf seine eigenen Füße geworfen hat. Er fing dann an, ein Buch zu schreiben und hat praktisch Projekte für sich selber gefunden. Und wir haben gemeinsam herausgefunden, dass ja, das für uns, also viele leben ja offene Beziehungen oder Poly auf verschiedenste Arten und Weisen. Aber für uns ist halt die absolute Transparenz das Mittel. Und für ihn ist es ganz wichtig einfach, dass ich ihn mitnehme und dass ich ihm alles erzähle und dass er auf diese Art und Weise auch immer noch ein Teil dessen ist, was ich erlebe. Und für mich auch so super wertvoll, mein bester Gesprächspartner, weil niemand mittlerweile mehr kennt mich so gut wie er.
Und wie genau geht das? Also liest du ihm die Nachrichten vor, die du bekommst? Weißt du ihm jedes Treffen ein?
Teilweise auch das. Ich frage ihn irgendwann, wenn es dann immer so ein bisschen brenzlig wird, ne, dann frage ich ihn auch, was ich jetzt antworten soll oder was korrekt ist und so weiter und so fort. Wir beziehen uns da einfach wirklich miteinander ein.
Das heißt, ihr habt euch kennengelernt, du hattest alles hergegeben, standst wie Sterntaler vor ihm. Bis beim Eingezogen ist ja auch eine schöne Situation eigentlich, dass man so nackt wie möglich beim anderen anfängt. Normalerweise bringt man ja viel mit. Vorstellungen, ja. Eine Vergangenheit, Ex-Partnerschaften, Vorstellungen und Sprachen der Liebe zum Beispiel auch. Ja. Wie gehe ich denn mit meiner Beziehungsvergangenheit gut um, wenn ich eine neue Beziehung starte?
Ich glaube, du kannst gar nicht. Du kommst nicht drumherum deine Beziehungsvergangenheit. Und ich glaube, deine Beziehungsvergangenheit entspricht vor allem deiner Kindheit.
Also wie ich lieben gelernt habe.
Ja, und welche Figuren deine Eltern auch dargestellt haben und die Beziehung zu deinen Eltern, das ist ja meine Erfahrung einfach. Und ich glaube, diese Geschichte nimmst du immer mit. Da kann ich alles Äußerliche verkaufen oder verschenken, wie ich möchte. Das bleibt ja, es ist Teil meiner Geschichte. Und ich persönlich nach jetzt so vielen Jahren, ich habe ja auch Sexualtherapeutin gelernt und Beziehungstherapeutin und selber verschiedene Therapien und Ausbildungen und Erlebnisse gehabt. Ich persönlich glaube, es ist wichtig, die eigene Geschichte zu kennen. Und das ist das Allerwichtigste. Und diese Selbstkenntnis zu einer inneren Freiheit führt und vor allen Dingen zu Selbstverantwortung. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für eine funktionierende, das ist kein schönes Wort, für eine schöne Beziehung.
Ihr wollt ja die Schönheit fördern, außen und innen.
Ja, dass es eine Eigenverantwortung gibt, dass wir raus aus der Projektion kommen und dass wir verstehen, warum wir auch jemanden wählen oder warum wir wie auf was reagieren. Ich bin absolut nicht dafür, das sehe ich auch immer wieder bei den sozialen Medien und bin darüber ganz schön erschrocken, dass so viele Menschen der Meinung sind, dass sie mit ihren Ex-PartnerInnen keinen Kontakt mehr haben dürfen und dass auch alles, was von denen irgendwie noch da ist, weggeschmissen oder ja entsorgt werden muss. Finde ich persönlich sehr schade, weil wir haben ja Jahre unter Umständen mit diesen Menschen sehr intim verbracht und die haben uns ja auch co-gestaltet. Ich finde übrigens, das ist eine Liebesdefinition, die habe ich vor zig Jahren vom Liebesphilosophiefestival in Berlin mitgenommen. Da hat ein Theaterpädagoge, glaube ich, über die Liebe gesprochen und meinte, seine Definition für die Liebe ist, dass ich dir erlaube, mich co-zugestalten. Und das als Liebesdefinition. Und ich fand das wirklich sehr schön. Und ich finde, dass das stimmt. Und ich finde auch, dass das zum Beispiel in Berlin, was ja irgendwie neuerlich nachweislich die schlimmste Stadt zum Daten ist, sehr wenig Bereitschaft dafür da ist, dass ich jemand anderen gestatte, mich gut zu gestalten zu lassen.
Konkretisiert es gern nochmal, weil ich höre auch immer wieder, ich habe jetzt Freundinnen, die jetzt zölibatär leben, weil sie das Dating nicht mehr aushalten, die Verletzungen, das Ghosting, die Unverbindlichkeit, das wirklich eine Roughness, die untereinander unter Erwachsenen, die sich ja zum Teil körperlich dann auch sehr nah kommen oder auch emotional kurz nah und danach verschwinden. Was ist das, was du eigentlich dir wünschen würdest, wenn Menschen zum Beispiel daten?
Ich würde mir wünschen, dass wir wieder anfangen, den anderen als Menschen und in seiner Einzigartigkeit auch wahrzunehmen. Und nicht nur, es ist ja ein extremer Egoismus, nicht nur auf die eigene Bedürfnisbefriedigung zu achten und das sogar mit einer Art von Stolz nach außen zu tragen, so eine Beliebigkeit der PartnerInnenwahl. Ich habe vor ein paar Monaten habe ich mit einem bei Field geschrieben, den fand ich auch ganz hot und dann meinte er, also wir haben überhaupt nichts weiter geschrieben, es ist ja extrem auch verkürzt worden, im Grunde trifft man sich ja jetzt mittlerweile sofort und er hat nur geschrieben, ja, ich gehe dann heute tanzen und ich hätte Lust auf Knutschen, wenn du möchtest, kannst du ja mitkommen. Und für mich war das voll der Abturner, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Mensch mich küssen möchte. Der hat einfach nur Lust auf Küssen. Aber es geht nicht um mich und das klingt jetzt ein bisschen narzisstisch, wenn man das so. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns gemeint fühlen in der Liebe und auch in der Freundschaft und der Liebe und in menschlicher Beziehung, dass wir nicht nur eine Funktionserfüllung sind. Und das sehe ich sehr viel im Dating und diese Unverbindlichkeit und auch die Suche nach dem nächsten Kick oder die Sammlung. Deswegen haben wir ja auch so ein bisschen ironisch diesen Podcast damals die Fuck It List genannt, weil es eben diese Effizienz und diese kapitalistische Konsumwirtschaft in der Liebe und der Sexualität porträtiert, die sammelt und große Highlights heischt.
Du hast in Weimar studiert, du kommst auch aus Leipzig oder
aus Dresden.
Aus Dresden, genau. No? Würdest du denn sagen, gibt es einen Funken aus den ehemaligen ostdeutschen Ländern, den wir vielleicht gerade in Richtung Kapitalismus und Konsum der Körper und des Datens eben einfach immer mehr vergessen. Mhm. Gibt es sowas?
Das ist eine spannende Frage. Also als kleines Ostkind, aber ich bin ja ein Wossi. Den Begriff gab es damals, weil ich 1990 geboren bin und damit bin ich so auf der Grenze und damit war ich ein Wossi. mittlerweile finde ich die Unterschiede nicht mehr so groß. Aber ich weiß, dass ich früher lieber auch mit den Menschen aus dem Osten mich gedatet habe. Ferdinand kommt gar nicht aus dem Osten, er kommt irgendwo bei Nürnberg aus, aus der Nähe von Nürnberg. Dass ich sag jetzt mal wir, die Menschen aus dem Osten, unser Herz ist nicht ganz so leicht zu erobern. Das ist diese kleine Schnottrigkeit oder die so ein bisschen wirsch um die Ecke kommt. Aber wenn wir unser Herz öffnen und wenn wir uns in Verbindung begeben, dass es dann von Herzen kommt. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Qualität. Und ich persönlich mochte die so rum immer lieber als dieses Oberfreundliche von Anfang an. Also es ist ja so dieses amerikanische Klischee. Und ich habe das teilweise hier auch schon miterlebt, was dann so offen und so hallotri und offen und frei ist und guter Laune. Und dann hörst du aber nie wieder was. Oder am nächsten Tag im Klischee kennen sie deinen Namen nicht mehr. Also so eine echte Verbindung auch zu kreieren und die Intimität. Ich finde auch, ich denke da auch sehr gerne an den Fuchs vom kleinen Prinzen. Wenn du mich dir vertraut machen möchtest, dann hast du eine Verantwortung. Dann trägst du eine Verantwortung. Wenn du mich zähmst, gut der Begriff, aber wenn du vertraut mit mir sein möchtest, wenn du befreundet mit mir sein möchtest, hast du eine Verantwortung und das musst du tragen können. Und ich finde, die Qualität ist absolut verloren gegangen.
Ich denke da oft dran an das Zitat, weil ich zum Beispiel merke, ich lebe ja auch in einer offenen Beziehung und bin aber auch in einer relativ großen Familienkonstellation, dass ich eigentlich keine Kraft habe, zu viele Menschen auch zu halten. Also dass das auch ein Stück weit, dass ich auf der einen Seite ganz klar da drin bin, dass ich nicht monogam leben möchte und dass ich auch diesen Grad an Freiheit für mich gerade sehr entscheidend finde, dass ich nicht nur an eine Person auf bestimmte Art und Weise gebunden bin. Und gleichzeitig fühle ich mich so doll gebunden und auch verantwortlich schon für einige Menschen, dass ich eben das mir nicht jetzt endlos ausdehnen würde, wen ich dann noch dazu holen kann einfach, weil auch Kraft begrenzt ist ein Stück weit. Wie macht ihr das, du und Ferdinand? Wie schafft ihr im Alltag Verbundenheit zwischen euch?
Naja, also erstmal Chapeau auch an dich. Ich finde es sehr beeindruckend, deine Lebens- und Liebessituation. Und ich muss ja auch ganz, ganz realistischerweise sagen, wir haben zum Beispiel ja keine Kinder, was nochmal auch mit Sicherheit absolut alles verändert und vor allen Dingen auch Sexualität und Zeit und Prioritäten und Kraft, wie du es genannt hast. Und für uns, wir haben einfach wirklich auch Glück oder wir haben uns das selber gut gebastelt. Wir haben uns ein Leben gebaut, in dem wir völlig frei unsere Tage gestalten können. Tatsächlich, bei uns klingelt kein Wecker. Wir schlafen aus, wir kuscheln morgens. Ich bin heute aufgestanden, ich habe uns Kaffee gemacht, dann legen wir uns beide wieder ins Bett, kuscheln, dann lesen wir ein bisschen und dann stehen wir auf. Er macht Frühstück und wir checken immer wieder miteinander ein. Oder ich glaube auch,
Wie checkt ihr ein? Was sagt ihr dann? Wie fühlst du dich gerade?
Ach so, oder? Nee, gar nicht so offiziell. Wir sind einfach ständig im Kontakt und erzählen uns, was wir jetzt machen oder wie der Tag verläuft. Wir gehen auch viel miteinander abends spazieren. Und ich glaube, das ist auch eine sehr große Qualität unserer Beziehung. Also sowieso, ich sage immer, Kommunikation ist unsere Superpower, weil einfach ist es bei uns auch nicht immer, mitnichten. Aber wir gehen wahnsinnig viel spazieren und unterhalten uns oder tauschen uns aus über das, was wir gehört oder erlebt haben oder was wir gefühlt haben. Und ich glaube, dass das unsere Momente der Verbindung sind. Neben Sex natürlich, aber ich glaube tatsächlich fast noch mehr auch dieser emotionale Austausch.
Gib mir mal ein kleines Beispiel. Ein Paar hat gerade Schwierigkeiten, miteinander zu sprechen.
Ja.
Was sind denn gute Dinge, mit denen man anfangen kann? Vielleicht erstmal spazieren gehen und nebeneinander laufen?
Das könnte eine gute Möglichkeit sein. Aber das kommt total drauf an, warum die Kommunikation gerade schwer ist, ob wirklich Verletzung stattfindet oder Frustration oder einfach auch lange, also diese Öde, dieses Gesättigtsein vom anderen. Oder eine Sauerkeit, wie ausgesprochen. Also da gibt es so viele verschiedene Hintergründe, die wichtig sind. Aber ja, prinzipiell miteinander erstmal was zu unternehmen hilft. Also erstmal vielleicht auch mit der Aufmerksamkeit übers Außen, also über etwas anderes sich wieder zu verbinden.
Was ich von dir gelernt habe, wir machen hier gerade deinen Online-Kurs. Das heißt, du sprichst zu mir durch Videos und man kann ja durch Videos auch sehr schön lernen. Und da machst du viel, dass immer eine Person spricht und die andere nicht spricht.
Ja.
Vielleicht kannst du das einmal erklären.
Genau, die Nike spricht über den Tantric Lovers Jahreskurs. Das ist ein Online-on-Demand-Kurs mit 12 Modulen. Paartherapie in Geil ist, glaube ich, der Untertitel, ja. Das finde ich auch immer noch ganz schön. Genau, und ich finde es wichtig, das ist gut, dass du das sagst mit der Kommunikation, die da eben auch so viel stattfindet, weil er heißt ja Tantric Lovers und viele denken jetzt, ah, das geht die ganze Zeit um Sex.
Ja? Ging's gar nicht, wir waren nur angezogen bisher.
Genau, und es ist meine ganz feste Überzeugung, dass eben emotionale Verbindung und das Klären der Verbindung, dass alles, jeglicher Konflikt, aber dass der Raum freigemacht wird für Intimität und für Verbindung und dadurch Sexualität und schöne Sexualität eben entstehen kann und blühen kann. Und wir üben sehr viel und ich habe diese Workshops ja auch in Persona mit Paaren und das ist wirklich etwas, was die meisten auch mitnehmen tatsächlich. Wow, ich rede und der andere hört einfach nur zu und das üben wir. Also ich gebe verschiedene Fragestellungen rein oder ihr macht eine Übung und dann berichtet der eine, die andere, über das Erlebte und der, die andere hört einfach nur zu, weil wir sonst so nicht miteinander reden. Wir unterbrechen uns, wir rechtfertigen uns, wir argumentieren, wir ergänzen oder wir wollen einfach nur über uns sprechen. Also die Kunst des Zuhörens ist ja total verloren gegangen und ich glaube auch dadurch ist es schwer, Gefühle differenziert zu teilen, weil wir das schon so verinnerlicht haben, dass wir gar nicht richtig Raum haben, zu sprechen und uns mitzuteilen.
Und auch den anderen zu hören, gerade nach einer langen Zeit zum Beispiel, wird der andere mir oft nicht klarer, sondern mir wird klarer das Bild, was ich von der anderen Person habe, das ist extrem klar. Ob das irgendwie mit der Person zu tun hat, mit der ich heute Morgen aufgewacht bin, würde ich sagen, hat nicht so viel damit zu tun. Ich habe jetzt von dir gelernt, Katharina, dass es einmal wichtig ist, sich seiner Vergangenheit bewusst zu sein, der Art und Weise, wie man lieben gelernt hat.
Der eigenen Prägung, ja.
Seiner Prägung, auch den Dingen, die Bedürfnisse, die daraus erwachsen, der eigenen Art des Kommunizierens. Dann das Klare, dass man auch den Wunsch hat und auch die Bereitschaft, sich zu verbinden, sich letztlich auch verletzlich zu machen und wirklich in eine Verbindung auch gehen zu wollen. Und dann vor allen Dingen üben muss, da drin den anderen zu hören und Kommunikation am Leben zu erhalten und ins Verstehen und Ausdrücken zu kommen.
Das ist sehr schön sortiert. Vielen Dank.
Gibt es da noch was, was Einfaches, was man tun könnte? Ich bin jetzt zu Hause, wir sitzen immer nur auf dem Sofa und gucken Netflix. Wie könnte ich denn mal ein bisschen disruptive das Ganze unterbrechen?
Mach's.
Zieh den Stecker, Netflix ist aus.
Naja, tatsächlich ist es ja so, ne? Prinzipiell könnte ich jetzt einfach sagen, mach's. Weil wir haben vorhin schon kurz offline sozusagen noch über sexlose Beziehungen gesprochen und auch in meinen paar therapeutischen Sitzungen ist das eigentlich das Hauptthema, dass keine Sexualität mehr stattfindet, obgleich dessen die Liebe so groß ist. Wir lieben uns so sehr, aber Und natürlich könnte ich einfach sagen, okay, gut, wenn ihr darunter so leidet, dann habt doch einfach wieder Sex. So, just jump for it. Aber die Frage ist ja, warum schauen wir Netflix abends? Und ich glaube, dass das aber auch nicht nur aus der Liebessituation resultiert, sondern ja auch aufgrund der Art und Weise, wie wir leben, weil wir zwei Prinzipien haben, und zwar einerseits Arbeit, Arbeit, Arbeit oder eben die geistige Anregung. Wir waren jetzt 3 Wochen in Japan und ich habe darüber nachgedacht, das ist kein Urlaub, es ist Reisen. Ich habe gestern den ganzen Tag im Bett gelegen und musste mich erstmal ausruhen. Und also, dass wir halt mehr so entspannen auch am Abend. Das ist gar nicht wirklich Freizeit. Also ich habe über das Konzept Freizeit nachgedacht und dass wir abends gar nicht wirklich Freizeit haben, sondern mehr so dekompressieren. Und ich glaube, dadurch entsteht auch dieses Netflix-Ding, weil wir einfach nur so
von einem Gerät zum nächsten gehen.
Ja, und auch einfach der Geist ist so angestrengt worden, dass er halt sich entspannen muss. Der will sich belatschern lassen, also dieses Prinzip von belatschern lassen.
Ablenken. Unterhalten.
Belanglos einfach unterhalten werden.
Und wie und ich kann glaub, ich das mit dem Partner machen?
Ja, naja, die Frage, ich möchte eher in die Richtung gehen, wie kann ich meinen Alltag auch gestalten, der mich nicht so in diese, ich funktioniere und ich klappe zusammen, also es ist ja ein Kollabieren. Wie kann ich schon mein Leben gestalten, dass ich abends auch noch Kapazitäten habe und die Prioritäten anders setzen kann? Das wäre ja schon mal was sehr Feines, wenn wir dafür die Möglichkeit haben. Und ansonsten würde ich auch wieder auf das Spazierengehen greifen tatsächlich abends. Oder was ich auch, das finde ich auch übrigens ein sehr wichtiger Part für eine schöne Beziehung, ist auch der Spaß. Man darf die Freude nicht vergessen. Ja, es ist toll, seine eigene Geschichte zu kennen, Eigenverantwortung zu haben, gut reden zu können, miteinander in Verbindung zu bleiben. Aber wir müssen, glaube ich, auch wirklich Freude miteinander erleben. Und dafür zum Beispiel gehört mal ein schöner Spieleabend auch. Oder es gibt verschiedenste Angebote, kommt natürlich noch darauf an, wo man lebt, um diesen spielerischen Charakter aus sich herauszubringen. Und das, dieses innere kindliche Feuer auch zum Leben zu erwecken und gemeinsam zu teilen. Und das ist auch sehr verbindend und gibt ganz viel Energie und Schönheit und Lust. Es ist eine Spiellust.
Das ist das, was ich bei der sexpositiven Szene so mag, dass da ganz viel was Verspieltes ist, manchmal ja auch albern, verrückt, kreatives. Du machst viele Theaterübungen auch. Und das ist was, was mich immer so ein bisschen, das holt einen immer ein bisschen raus. Man muss was machen, was man so nicht gemacht hat. Anders reden, sich anders verhalten, kriegt vielleicht ein Ding in die Hand, muss damit was tun. Und das holt mich aus festgefahrenen Bahnen raus. Ja. Und ich komme in was Verspieltes, was ich eben im Alltag ja so auch oft nicht habe. Und ich kann mich eben auch wieder ein bisschen mich selber kennenlernen und dadurch auch andere wieder so ein bisschen anders sehen. Also diese Playfulness ist auf jeden Fall was richtig Schönes. Was ich trotzdem gern noch mal erwähnen würde, und zwar, du hast am Anfang Übungen mit uns gemacht, Katharina, und die waren super traurig und hart. Und die haben ganz viel so Sachen hervorgebracht, die
weggepackt waren.
Ja, und die auch erstmal so dahin gingen, was ist denn zwischen uns eigentlich oder einfach bei jeder Person selber, was ist denn da so im Unterbewussten alles los und was schmeißen wir so mal einfach in die Mitte, was quasi so als Unterströmung die ganze Zeit da ist, da nerven mich die Socken meines Partners, aber unterschwellig nervt mich ja was anderes. Ja. Er wirft ja die Socken quasi auf einen Eisberg, der da drunter ist, der mich total verletzt und wütend macht. Und ich habe das Gefühl, er tut mir was Schreckliches an mit seinen Socken, weil es ja was anderes bei mir auslöst, als da eigentlich jetzt das eine Kleidungsstück ist. Was ist es denn, was wir alles nicht sehen, wenn wir uns mit jemandem verbinden? Und wie können wir damit gut umgehen?
Na, was
also
ist
auch
alles
mit Schattenseiten?
Ja, eben, das alles, was du nicht siehst, das ist ja individuell. Auf der anderen Ebene ist es super kollektiv. Aber ja, ich finde es, und deswegen, ihr macht das gleich zu Beginn, eben über diese Tabus zu sprechen und über die Verletzungen und die eigenen Komplexe. Weil diese Schattenseiten sich sonst ihren Weg eben bahnen, eben über die Socken zum Beispiel oder über die Wäsche, den Haushalt etc. pp., über so Kleinigkeiten. Und ich mache das in meinen Frauen-Retreats und Workshops genauso wie mit den Paaren, weil ich immer sage, diese Schattensachen, das ist wie so ein Wasserball, den du im Wasser, also so ein Luftballon, ne, diese Wasserdinger, die mit Luft gefüllt sind und du versuchst, die unter das Wasser zu bringen. Und es kostet auch super viel Kraft, die ganze Zeit nicht an die Oberfläche kommen zu lassen. Und dann zeigt sich dieser Kraftakt auf unterschiedliche Arten und Weisen. Aber es wird sich immer zeigen, aber super verquer. Und ich glaube, durch diese Verquertheit kann gar nicht darüber diskutiert werden, kann damit gar nicht umgegangen werden. Weil wenn ich dich in einer verqueren Art und Weise adressiere, wirst du überhaupt nicht begreifen, was ich eigentlich von dir will und wirst defensiv darauf reagieren. Wenn ich weiß, ne, wenn ich diesen Ballon hochlasse und weiß, warum mich das eigentlich nervt oder verletzt, worum es eigentlich wirklich geht und das auf eine ruhige Art und Weise dir mitteilen kann, wird dich das berühren. Und das ist auch meine Erfahrung. Das kann total verletzend sein, was gesagt oder mitgeteilt wird, aber die Wahrheit wird immer berühren und die Wahrheit landet und die Wahrheit verbindet und das schafft Intimität. Und aus dieser Verbundenheit heraus erwächst Vertrauen und auch Vertrauen ist extrem wichtig für Beziehungen und auch für Sexualität. Deswegen gibt es ja auch dieses Phänomen, dass Menschen manchmal sagen, mit fremden Leuten können sie viel leichter Sex haben als mit ihren BeziehungspartnerInnen. Was einfach auch damit zu tun hat, dass eben so viel Geschichte und so viel Verletzungshistorie stattgefunden hat.
Verletzungsgefahr auch.
Verletzungsgefahr, auch sich auf diese Art und Weise gar nicht mehr so zu zeigen zu wollen, weil sie eben auch so verletzlich ist und der andere kennt mich so gut und dieses Animalische, aber eben, weil da so viel Verletzung auch stattgefunden hat, ist ein großer Grund für die Libidolosigkeit in Beziehungen, in Langzeitbeziehungen. Und ich glaube, deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass wir diese Schattenanteile ans Licht bringen und auch nicht als was Blödes, Böses, Unangenehmes betrachten, sondern als part of the game. Ich verwende da auch immer gerne das Beispiel von Peter Pan, der seinen Schatten verliert und wahnsinnig traurig ist. Und Wendy näht ihn den wieder an, weil er ganz, ganz dolle wichtig ist für das Leben und für die Liebe?
Wir haben das gemacht. Wir haben uns viele harte, traurige Sachen oder einfach Dinge, die zu uns gehören, gesagt. Und was für mich ganz schön war, war, dass ich bei meinem Partner plötzlich gemerkt habe, dass er mich auf eine Art und Weise verstanden hat und sieht, mit den Sachen, die ich nie ausspreche, mit den tiefsten Wünschen eigentlich, so ein bisschen peinliche, geheime Wünsche, die ich habe, die gar nicht sexuell sind, sondern die eher so, was ich mir eigentlich so für die kleine Nike so tief in mir wünsche. Und das hat mein Partner gesehen und ausgesprochen. Das hat mich umgehauen, Katharina, weil es einfach so dieses war, das einfach mal zu sagen und zuzulassen, wenn man so in seinem kleinen Mini-Ego ist, so mit allen Ängsten, war richtig, richtig, richtig toll. Also das, und das zu erleben, ich bin verletzlich und dann zeige ich mich, der andere sieht mich und es kann da sein. Das war mit das Wichtigste, was ich bisher so in der Partnerschaft erlebt habe, wie man so zusammen wachsen kann praktisch. Und das eben mit allen Seiten, weil die sind eh da. Man nervt sich, wenn man länger zusammen ist, dass man sich mit allem letztlich nervt und da ist, was man hat, ist sowieso da. Aber wenn man das mal aussprechen kann, mit seinen Kleinlichkeiten, mit seinen Schwächen, Eifersüchteleien oder dem dunklen Teil der eigenen Seele, passiert was richtig Schönes. Magst du doch mal was zur Sprache der Liebe sagen? Dass man das nochmal ein bisschen versteht.
Ja, findest du das so prägsam?
Ich fand halt zum Beispiel das Beispiel mit den Socken. Der andere wirft die Socken hin, mich stört es total. Weil zum Beispiel für mich eine Sprache der Liebe ist, dass der andere um mich rum sorgt und aufräumt und es tut. Das ist all damit, so bin ich groß geworden. Und wenn er das nicht tut, dann widerspricht er dieser Sprache.
Acts of Services, ne, ist das, ja.
Genau, und ich tue das eben viel zum Beispiel. Aber wenn du sagst, genau, Sprachen der Liebe kann man ja vielleicht einfach mal nachgucken.
Wir können ja kurz die Idee davon schon mal auch aussprechen. Also es ist die Idee, dass es 5 Grundkategorien gibt, auf die wir Liebe vermitteln können oder Liebe empfangen können, Liebe verstehen. Und dann ist die Idee, dass wir primär 2 Sprachen sprechen und dass es am besten funktioniert, wenn wir einen Partner, eine Partnerin haben, die gleichen Sprachen sprechen. Und dass es ansonsten aber eben wichtig ist, sich dessen auch gewahr zu sein, um dann auch eine Translation, oh Gott, eine Übersetzung leisten zu können. Das ist so die Grundidee. Ich habe vor zig Jahren einen Artikel mal drüber geschrieben, habe mich auch gefragt, ob das nicht auch schön ist mit den verschiedenen Sprachen oder ob wir jetzt, also so eine Gleichmachung, also ist ja auch schön, wir können ja auch voneinander lernen, verschiedene Sprachen. Naja, aber ja.
Schön ist halt, wenn man darum weiß, dass man sagt, das was ist der wichtig, andere jetzt tut, jetzt kocht er für mich, ich will aber eigentlich, dass er die Socken aufhebt.
Kenntnis ist immer das Allerwichtigste. Ich glaube, wir haben auch wir waren wandern wieder in Japan und dann unterhalten wir uns ja auch und wir haben über Tugenden und Werte gesprochen in unserer jetzigen Gesellschaft und haben uns auch gefragt, was die wichtigste Tugend, und für mich, es ist leider keine Tugend, aber für mich wäre tatsächlich die Rettung der Welt, dass jeder Mensch sich um seiner selbst bewusst ist, sich seiner selbst bewusst ist und diese Kenntnis von sich selber, weil durch die Kenntnis meiner selbst kann ich dich eben auch sehen und begreifen und kann in einen empathischen, und ich glaube, dass Empathie so wichtig ist, in einen empathischen Umgang gehen. Und das eben auch in der Sprache der Liebe oder in den Sprachen der Lieben, damit das ankommt, weil ich Empathie lerne durch Kenntnis.
Katharina, was sind Tantric Lovers? Was ist das schönste Bild, das man erreichen kann?
Für mich bedeutet Tantric Lovers das, was du vorhin so schön beschrieben hast, dieses, ich kann mit allem da sein, dass ich bin, mit meinen gefühlten Unzulänglichkeiten, mit meinen Albernheiten, mit den ganzen kleinen 1000 verschiedenen Ichs, das ist ja meine persönliche Begreifsweise des Wortes oder des Phänomens Tantra, dass eben alles ist und dass nichts weggesteckt wird und dass alles sein darf. Und für mich auch, also erstens, dass ich mich so zeigen kann und dass ich aber auch mich immer wieder neu entdecke und dass ich auch von mir selber keine voreingenommene Haltung oder ein vorgemeißeltes Bild habe. Und dass wir uns auch in Partnerschaft erlauben, einander neu zu definieren. Und nicht immer in diesen starren, also über Rollendynamik geht ja sehr vieles, aber eben auch Persona. Ich persönlich bin kein Fan von diesem, ich bin halt so und so, deswegen mache ich das und das. Deswegen habe ich auch so ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu den ganzen hier, also Astrologie auch, ich stehe da total drauf. Aber wenn ich dann anfange, ja, ich bin halt ein Skorpion, bin ich übrigens nicht, aber dann...
Ich bin Skorpion, also...
Und deswegen bin ich so, wie heißt das andere, Human Design... Das sind halt so, und dann, ich finde, für mich sind Tantric Lovers diejenigen, die offen sind, sich weiterzuentwickeln, die sich einfach weiter neu zu entdecken, in einem spielerischen, neugierigen Umgang, in einem genüsslichen Umgang. Bei uns und für mich dreht sich ja auch ganz viel um Genuss im Leben. Und das miteinander zu teilen und sich das einander auch zu erlauben. Irgendwie so.
Ich warte ja schon sehnsüchtig darauf, dass Liebe braucht ja auch Orte und Sexualität ist oft kontextbezogen. Das heißt, wenn ich immer nur zu Hause sitze und Netflix läuft, kriege ich vielleicht auch nicht neue Ideen. Ja. Dann muss ich schon immer den Mann oder die Person austauschen, die neben mir Netflix guckt. Und selbst das hilft wahrscheinlich auch nicht immer. Was schön wäre, wäre ein Ort, wo man hingehen könnte, um sich neu zu erleben. Vielleicht so ein Liebeshotel. Was denkst du, Katharina, entstehen da vielleicht neue Orte, die man demnächst besuchen könnte?
Vielen Dank für diese Steilvorlage. Also wir basteln, ich muss leider basteln sagen, ich würde ja gerne bauen sagen, aber wir basteln jetzt nunmehr seit über 3 Jahren an genau dieser Idee, schöne, ästhetische, kreative, spielerische, erotische Räume in Berlin zu eröffnen, vorrangig für Paare, um eben diesen sexuellen Raum zu halten oder zu schenken oder zu bieten, den wir vielleicht zu Hause nicht so haben. Es sind ja auch verschiedene Gimmicks jetzt letzten Endes, die jetzt nicht jeder so zu Hause bei sich hat und damit einfach auch schon in Entdeckungsreise und Diskurs zu gehen. Und für uns war, glaube ich, wichtig, weil es gibt Räume dieser, also es gibt sexuelle Räume, die gibt es. Und wir haben vor aber über 3 Jahren so ein bisschen festgestellt, oder ich habe gesucht nach erotischen Hotels und habe festgestellt, es gibt nur entweder super altbackene, ziemlich hässliche Teile, super verstaubt oder die Fetisch-BDSM-Keller, wo wir auch gerne mal hingehen, um das auszuprobieren, weil wir neugierig sind, aber es ist jetzt persönlich nicht unser Ding. Und dass es keinen Raum dazwischen gibt für Blümchenliebe und aber trotzdem für Spiellust, für Lust am Spiel und Lust am anderen und an der anderen. Und das schaffen wir gerade mit The Lovers in Berlin-Neukölln. Und ich hoffe inständig, dass wir dieses Jahr endlich damit fertig werden. Aber wir stecken so viel Liebe ins Detail rein und es ist im Grunde auch, es ist, glaube ich, unser allergrößtes Baby, weil es einfach, wir haben das absolut unterschätzt, wie viel Arbeit das ist. Und wir sind beide sehr perfektionistisch und wir treffen alle Entscheidungen gemeinsam.
Wow. Das war wie eine kleine Paartherapie wahrscheinlich.
Ja.
Katharina, du und Ferdinand, ihr macht die Liebelei. Bei euch weiß man, da werden noch viele tolle Dinge kommen. Ich werde weiterhin von deinen Online-Kursen lernen und ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch.
Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, danke dir auch. Und wie gesagt, Chapeau auch an dich und ich hoffe, dass du auch noch mal mehr über deine Beziehung.
Ja, das auf jeden Fall. Da geht es auf jeden Fall weiter.
Und auch teilst auf deiner Reise.
Ja.
Ja, vielen Dank
da kommt
für das
noch
Gespräch.
Ganz viel.
Das war Sex in Berlin. Danke, dass du dabei warst. Neugierig auf mehr? Dann schau unbedingt auf sin.berlin vorbei. Schreib uns Liebesbriefe, Geheimtipps oder einfach eine Nachricht. Per Instagram oder direkt an info@studio36.berlin. Lust auf noch mehr Berlin für die Sinne? Unser Buch Guide to Love – Sex in Berlin ist jetzt erhältlich. Dein ultimativer Kompass zu den aufregendsten, sinnlichsten und geheimsten Orten der Stadt. Diese Folge wird unterstützt von Beducated, deiner Plattform für Online-Kurse rund um Sexualität, Intimität und Beziehung. Passend zum heutigen Thema findest du dort eine ganze Reihe von spannenden Kursen, zum Beispiel Roadmap to Intimacy, Sexleben auffrischen oder Partnermassage. Klick auf den Link in der Beschreibung und melde dich gleich an bei Beducated. Dann steht deinem besonders heißen Sommer nichts mehr im Weg. So funktioniert's. Verwende den Code SIN, um auf den regelmäßigen Sommerrabatt von 50% nochmal 10% zu erhalten. Das ergibt insgesamt 60% Rabatt auf den Jahrespass. Risikofrei testen. Du hast 14 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und das Beste, der Rabatt gilt offiziell erst ab August, aber unsere Community bekommt jetzt schon Early Access. Wenn dir Sex in Berlin gefällt, abonniere uns. Hinterlass eine Bewertung und erzähl deinen FreundInnen davon. Bis zum nächsten Mal und denk daran, Liebe ist überall. Sex in Berlin ist eine Produktion von Studio 36, präsentiert zusammen mit Beducated und Einhorn. Host Nike Wessel, Redaktion Lilly Hahn, Postproduktion und Sounddesign Liliana Döbler.